Ja, hallo, liebe Adima, liebes JetzTV-Team, liebe Zuschauer. Hallo und willkommen zum Interview mit Adima. Adima, wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Ich freue mich wirklich, dich nochmal zu sehen und dich interviewen zu können. Meine erste Frage, hat es für dich noch irgendeine Bedeutung, in welcher Kultur du lebst, in welche Nation, also wie die Mentalität der Menschen ist, wo du bist, wie das Klima ist? Hat das alles irgendwie noch eine Bedeutung für dich?
Klima hat insofern dann eine Bedeutung, wenn es sehr unangenehm oder sehr angenehm für den Körper wird, ne? Es gibt eindeutig Klimazonen. Ich habe auch noch mal in Australien bewusst die Klimazone gewechselt, weil sich herausstellte, dass eine bestimmte Art von Hitze für mein System oder für unsere Systeme, meinem Partner ging es auch so, dass das zu anstrengend und zu belastend war. Und wir sind dann runtergezogen in den Süden, weil in Australien ist es im Süden kühler, weil ja die Sonne andersrum läuft, ne? Die steht mittags im Norden. Insofern Klima, ja. Klima spielt eine Rolle. Für mich ist es wohl eher so, dass ich darauf reagiere, wenn ich es erlebe. Ich habe keine Konzepte, ich muss im Sonnenland leben oder ich muss in irgendwelchen Jahreszeiten leben. Wenn ich dann dort bin, dann reagiere ich entsprechend, je nachdem auch, welche Signale das Nervensystem dann gibt. Kulturell, da habe ich keine Ansprüche und oder Urteile. Am liebsten wäre mir, was uns wahrscheinlich allen am liebsten ist, überall eine Art große Sangha anzutreffen. Eine große Gemeinschaft von Gleichgesinntheit in Richtung geistige Offenheit, emotionale Offenheit in Richtung etwas, was wir nicht kennen oder bisher verurteilt haben, erstmal kennenzulernen und so weiter. Es gibt verschiedene Mentalitäten sicherlich innerhalb von Europa. Deutsch und Italienisch war für mich immer sehr unterschiedlich, das um mich zu haben zum Beispiel. Und es gibt verschiedene Mentalitäten auch über den Globus verteilt. Aber ich denke, das Entscheidende ist, mit wie viel Bewusstheit die Leute miteinander umgehen. Und ich habe da insofern keine Präferenz. Ich spüre, wenn viel Unbewusstheit und oder negative Projektion umherfliegen, ja, oder zu Zeiten, als Covid dann in Westaustralien ankam, hier war ganz wenig davon und auf einmal im Kollektiv die ganze Angst und Panik ausbrach. Das spürte man auch in einem leeren Supermarkt sozusagen, also mit wenigen Leuten drin, aber ganz stark. Die waren alle davon ergriffen und die, wie soll man das nennen, die Wurzelemotionen, die wir alle haben, die teilen wir alle. Die können wir auch überall finden in allen Kulturen, soweit ich gereist bin und in verschiedenen Ländern gelebt habe. Also ich habe keine politischen oder urteilenden Wertungen oder Entscheidungen, was das angeht. Jetzt sehe ich eine Frage im Chat. Ah, die war an Devasitu. Ja.
Ich möchte auch direkt noch was anfügen, dann Nages, kannst du gerne gleich fragen. Es war also jetzt nicht, dass du dir Australien als Land oder als Kontinent ausgesucht hast zu leben, sondern es ist über deine Partnerschaft so passiert quasi.
Genau, das war keine Entscheidung in dem Sinne. Australien war eigentlich immer interessant, aber irgendwie ganz unten auf meiner Liste. Also wenig Anziehung in dem Sinne, mal hin oder so.
Okay, dann Nages, wenn du möchtest, kannst du da anschließend fragen jetzt.
Ja, also meine Frage knüpft an die von Devaseto an, beziehungsweise an das, was du gesagt hast bezüglich verschiedener Mentalitäten in Bezug auf Offenheit. Würdest du sagen, dass, beziehungsweise ist es nach deinem Empfinden so, dass es in bestimmten Kulturen und Mentalitäten vermehrt ein verschlossenes System gibt, kollektiv.
Du meinst geistig eingeengt, verschlossen, ja?
Geistig eingeengt im Sinne von, dass eben die beschriebene Offenheit, die du eben beschrieben hast, nicht vorhanden ist.
Ich verstehe, wo du hindeutest und was du fragst, Nagis, und es hat eine ganz große Bandbreite. Und nicht alles davon kenne ich aus eigener Erfahrung. Wir haben in verschiedenen Kulturen ganz deutlich alle sowas wie auch eine kulturelle Trance, die einfach mit unserem Platz, wo wir aufgewachsen sind, wird es mitgeliefert. Und durch die Eltern auch geliefert. Das konnte ich in der Zeit in Indien, in der Kommune um Osh herum, da konnte ich das erleben. Ja, wir haben meistens Witze gemacht über das typisch Deutsche, das typisch Italienische, Französische, das typisch Amerikanische, was immer. Wir hatten nicht ganz alle Kulturen vertreten, um das dann auch zu erfahren. Erstaunlich war für mich damals immer das Asiatische zu erfahren, weil dann auch manchmal Kommunikation überhaupt nicht klappte. Ja, weil ganz andere Konditionierung im Hintergrund war. Und in Australien zum Beispiel erlebe ich, dass die Haltung den Ureinwohnern gegenüber, obwohl offiziell alles gleichwertig geregelt sein sollte, dass das im Alltag und in der Realität der Behandlung auch durch Institutionen oder Regierung, dass das dann doch nicht der Fall ist. Das empfinde ich als sehr schmerzhaft. Und auch das kommt auf verschiedene Art und Weise in den meisten Ländern vor. Ja, kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, wie du es genau meinst?
Also
Oder im Hinblick worauf?
im Hinblick auf meinen eigenen Ursprung, ich komme ja aus dem muslimischen Kulturkreis ursprünglich. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern stammen aus Afghanistan. Und du hattest jetzt darüber gesprochen, dass es eben prägend ist, wie man konditioniert wird im entsprechenden Kulturkreis. Wie siehst du das denn, wenn man in einen völlig anderen Kulturkreis hineingeboren wird, wie das mir und vielen anderen in meinem Umfeld auch der Fall ist, aber zu Hause noch mal anders sozialisiert wird?
Ich stelle mir das zunächst mal herausfordernd und schwierig vor. Und gleichzeitig ist es wie eine eine Tür, durch die du gehen kannst, um für dich selber rauszufinden, was für dich stimmt. Ja, ich nehme an, es gibt Konflikte, da gibt es Kollisionen. Und es ist ja ein Geschenk, wenn du ganz verschiedene Einflüsse gleichzeitig von zwei Seiten sozusagen bekommst, auch wenn das zunächst mal kollidiert. Und dann kannst du eine Ausrichtung für dich finden in deinem Innern, darum geht's ja. Die alles, was kulturell, religiös, sozial, ethisch, ethnisch oder sonst wie konditioniert wird in unserem Geist, sind ja schlussendlich Ideen, die irgendein Mind hat die erfunden. Ja? Mhm. Und das ist immer wert, dass wir das überprüfen. Stimmt es für mich in der subjektiven Ehrlichkeit und Wahrheit? Stimmt es überhaupt? Oder ist es im Grunde genommen unsinnig? Ja? Mir fällt gerade ein, ich bin als relativ junges Kind, also mit 8, 9 Jahren schon derartig kollidiert, zum Beispiel mit religiösen Geschichten und Konzepten, nicht mal so sehr mit der Auferstehungsgeschichte von Jesus, aber mit dieser unbefleckten Empfängnisgeschichte. Da bin ich mit 8, 9 Jahren völlig mit kollidiert und auf die Barrikaden gegangen. Weil das war ja nicht nachvollziehbar, nicht voll verstehbar. Ich hatte verstanden, wo die kleinen Kinder herkommen und was dazu notwendig ist. Und dann sollte ich in dem Fall dieses wundervollen, liebelehrenden Lehrers, sollte ich denn glauben oder annehmen, dass dessen Mutter durch heilige Geistung irgendwie schwanger wird. Ja, ich habe mir auch Sorgen gemacht, dass das mir auch passieren könnte oder anderen. Ja, ich wollte das verstehen und habe keinerlei, weder von den Experten im Religionsunterricht oder in der Kirche oder zu Hause, ich habe keine befriedigenden Antworten bekommen, auch keine symbolischen oder metaphorischen Antworten, die mir hätten helfen können. Warum wird das überhaupt gesagt? Was hat denn das zu bedeuten? Also, du kannst dann die Einladung annehmen und für dich forschen und schauen, was für dich stimmt. Weil du bist nicht hier, um dem Kulturkreis zu dienen, weder dem Geerbten durch die Familie noch dem Neuen, in den du reingeboren wirst. Ist natürlich ein großes Ding, ne? Ist eine große Herausforderung.
Inwiefern würdest du sagen, führt es zu Reinszenierung eines Traumas, wenn man immer wieder in dem ursprünglichen Kulturkreis versucht, da eine Lösung für sich zu finden?
Wenn du in Frieden und Liebe bist, oh mein Gott. Ich habe jetzt eine Nachricht. I was signed out of Zoom because what? I'm signed in on another device. Ist keine Ahnung. Ich bin immer noch im Meeting, ja?
Ja, du bist noch da.
Okay. Nagis, you have been signed out. Habe ich was Falsches gesagt? Du hast gesagt, eine Reinszenierung von Trauma, also wie eine Retraumatisierung. Okay.
Also dass man das Trauma quasi wiederholt, indem man sich in eine ähnliche Situation wieder begibt, also das Muster wiederholt.
Genau. Wenn du innerlich in Frieden und Liebe oder schlicht in Bejahung mit etwas bist, dann ist die Chance, dass das traumatisierend oder retraumatisierend wirkt, ist wesentlich geringer. Die Frage ist, was ist der Ansatz? Was ist die Motivation? Um was geht's da? Was ist da los? Wenn Verhalten beschlossen wird, um Kollision zu vermeiden oder vielleicht auch aus Angst oder wenn Selbstverleugnung darin enthalten ist. Das ist traumatisierend oder retraumatisierend an sich. Mhm. Und die Verknüpfungen, die können natürlich sehr, sehr dicht sein. Ja? Ich habe mich in den ganzen letzten 15 Jahren so auch immer wieder fortgebildet mit Trauma und Traumaheilung und mich in diese neuen Ansätze reingearbeitet und bejubele deren Nachvollziehbarkeit und Stimmigkeit und tatsächliches Heilen, was dann auch dadurch passieren kann. Die Frage ist sehr relevant, Nagis, und ist natürlich auch allgemein. Ne? Mhm. Kommt drauf an, welche Entscheidungen werden dann da getroffen oder welche Richtung wird eingeschlagen und warum? Ja?
Vielleicht kann ich das mal ein bisschen näher erläutern. Aber jetzt als letzte Frage, damit alle anderen auch noch die Chance haben zu fragen. Und zwar stelle ich die Frage, weil ich bei vielen Traumatherapeuten und auch spirituellen Lehrern gehört habe, dass es bei den Eltern oder in der Ursprungsfamilie die Lösung nicht gibt, dass man da nicht suchen sollte, weil die in einer gewissen Art und Weise, also ich will jetzt nicht von Schuld sprechen, sondern das Trauma quasi ausgelöst haben, in dem man sich befindet und dass es die Lösung da nicht geben kann, weil das Bewusstsein da nicht vorhanden ist. Und dass im Grunde die Suche des Kindes nach der Liebe der Eltern ist, wenn es dahin zurückgeht und es dort versucht.
Ich kenne die Regel auch oder das Konzept. Ich denke, dass das in sehr vielen Fällen zutreffend ist und in manchen genauso auch nicht zutreffend sein mag. Das kommt auf die Konstellation drauf an und es ist eine Bewusstseinsfrage. Welche Anteile von Kind und Elternschaft begegnen sich da? Und was wird da ausgetauscht? Grundsätzliche Konzepte dieser Art sind nicht unbedingt immer sinnvoll. Es gibt auch dieses Konzept, ein Elternteil kann nicht dein Lehrer oder gar Meister sein. Und dann, ich habe Oshos Vater habe ich nicht erlebt um Osho herum, aber seine Mutter. Und beide Eltern hatten sich von ihm einweihen lassen in seinen Weg. Und da war elterliche Liebe zu sehen und gleichzeitig auch komplette Hingabe als Studierende, würden wir heute sagen, oder als Schülerin. Ja, was ich damit sagen will und auch in anderen Zusammenhängen. Ich kenne einfach Freunde, die mit einem Elternteil eine derart fruchtbringende und transformierte Beziehung haben und die Eltern sind nicht spirituell und die Kinder oder die Kinder sind nicht spirituell. Es gibt Konstellationen, in denen einfach durch Liebe und Verstehen auch transformiert werden kann. Ja? Und wenn du mit einem Konzept nicht zurechtkommst, das ist so, wie wenn du mit einer Meditationstechnik nicht zurechtkommst und die Kollision ist zu stark, um dich damit, um das zu erfüllen, das Konzept, um damit weiterzugehen, dann würde ich auch vorschlagen, dich umzuschauen und umzuhören, nach einem anderen Ansatz zu schauen, der zunächst mal die Parameter, die du brauchst, um in der Situation immer wieder zu dir zu finden und ruhig zu werden, dich zu beruhigen, in den Fluss zu finden, wo das akzeptiert wird. Ja, wo Raum dafür ist. Denn das muss nicht zwangsläufig falsch sein. Oder auf keinen Fall funktionieren.
Danke dir.
Gerne. Und es ist so, dass wahrscheinlich 90% von allen Schwierigkeiten, die wir erleben in diesem Leben, die wurden durch Schwangerschaft und Mutter übertragen, aber nicht als Person mit Absichten. Ja, unsere Mütter haben nicht als Person mit Absicht da gesessen und die Schwierigkeiten in ihrem Bauch zusammengehäkelt für uns. Es ist einfach, wie das alles zusammenhängt und zusammenfindet. Ja. Und natürlich, wir wissen das, sofern wir mit Familien, mit Genverwandtschaft aufgewachsen sind. Unsere Beziehungen und unsere Reaktionen mit den Menschen, mit denen wir die Gene teilen, das ist kräftiger, stärker als mit Leuten, mit denen wir die Gene nicht teilen. Ja, in beiden Richtungen, mit Eltern, mit Kindern, auch mit Geschwistern. Ja, und das kann genauso schwierig sein, wie es auch segensbringend sein kann. Weil deine Transformation überträgt sich auf deine Genverwandtschaft. Das ist auch so. Okay.
Danke.
Ich hätte noch eine Nachfrage zum Traumathema. Ich habe den Eindruck, dass die letzten Jahre das Thema Trauma unglaublich groß geworden ist. Ich könnte fast sagen, ketzerisch aufgeblasen in der spirituellen Szene. Und mein Eindruck ist, dass es möglich ist, das ist dann auch meine Frage, dass es eine wunderbare Möglichkeit ist, nicht aufzuwachen, weil ich muss ja immer erst nochmal das und das lösen. Und in meinem Leben habe ich wahrgenommen, so wie alle anderen auch, familiär im Umkreis als Kind, da gab es ziemlich heftige Herausforderungen und zwischen Geschwistern extreme Schwierigkeiten, Abspaltung, ausgestoßen sein. Aber letztlich, natürlich bringt das erstmal Leiden so im Leben, ne? Aber letztlich ist es ja die Chance schlechthin, genau hinzugucken, alleine, ohne Therapeut und dann das zu nutzen als Chance. Ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist. Das ist meine Erfahrung, aber insgesamt ist das wie ein Hype, den ich wahrnehme. Was ist deine Ansicht dazu? Also zum Trauma-Hype.
Schön dich, ja, erstmal auch schön dich zu hören, Isabella, deine Stimme zu hören. Und grundsätzlich stimme ich dazu. Wir können das mit Fug und Recht einen Hype nennen. Oder eine Modewelle, die durch die Szene schwappt. und vor allem Entwicklungstrauma wird inzwischen so weitläufig interpretiert und benutzt und sich darauf berufen, dass es mit dem Eigentlichen, was das ist, nicht mehr viel zu tun hat. Und es ist darin Weisheit von Unterscheidung verloren gegangen, was ist eigentlich was. Ich habe verstanden beim Lesen, ich möchte jetzt auf keinen Fall den Herrn Stephen Porges falsch zitieren, aber ich habe verstanden beim Lesen, dass eine Entwicklungstraumastörung in 80% der Fälle, wo das gesagt wird, wahrscheinlich gar nicht vorliegt, weil das ist eine Störung, bei der im Gehirn aufgrund von bestimmten Fakten, Vernachlässigung, starkem Missbrauch in der allerfrühesten Kindheit und so weiter, sind Teile im Gehirn nicht entwickelt. Und da diese Gehirne aber auch sehr intelligent angelegt sind, erfinden die dann eine Ersatzverschaltung. Ja, also es ist nicht so, dass der Mensch dann überhaupt nicht funktioniert an der Stelle, aber der hat so ein paar Umwegersatzverschaltungen. Da kann man von einer Entwicklungstraumastörung sprechen. Inzwischen wird das so gehandhabt, dass alles, was in der Kindheit als irgendwie mal unangenehm erinnert wird, wird als Entwicklungstrauma bezeichnet. So, das ist so die Tendenz. Und da fehlt etwas Weisheit von Unterscheidung und auch Wissenschaftlichkeit im Ansatz davon. Ich selber bin ein Beispiel. Schwerster Missbrauch, Vernachlässigung und die ganzen Listen, die da gegeben werden in den jeweiligen Büchern. In der frühesten und jungen Kindheit, all das hat nicht im Weg gestanden, aufzuwachen in das Bewusstsein, dass ich nicht meine Geschichte bin. Aufzuwachen in die Klarheit, dass dieser Ich-Sager ein psychosomatischer Mechanismus ist, aber keine essentielle Identität. Aufzuwachen in dem Beginn der Möglichkeit, endlich der Wahrheit treu sein zu können, dem, was nicht definiert werden kann. Die traumainduzierten Abdrücke, die in meinem Nervensystem waren und sind, standen und stehen dem nicht im Weg. Es war interessant für mich festzustellen, dass durch die Selbstbeobachtung, die geschult wurde, ja, das innere Beobachten, konnte ich sehen, dass es Stellen oder Anteile in der Psyche gab, die weder auf Meditation noch auf spirituelle Therapie noch auf allerfeinste Heilarbeit, das reagierte da nicht drauf. Ja, nicht in irgendeiner wirklich klärenden Weise. Der Frieden, den ich damals darin fand, der von alleine sich ausbreitete, war einfach, naja, an der Stelle im Nervensystem, unter diesen und jenen Einflussströmungen, da ist wie so ein schwarzes Loch. Da kann man mit in Frieden sein. Ja, dass das so ist, dass es da ist. Und als ich dann den Einstieg nahm, das war so um 2010, 2011 rum, zuerst Somatic Experiencing, Peter Levine und dann der Heller mit seinem Developmental Trauma heilen, also Entwicklungstraumastörung heilen, und dann las ich plötzlich, oh wow. Ja, das war alles, da war es plötzlich wissenschaftlich beschrieben. Das fand ich toll. Und die Einsichten, die da durchkamen, auch nicht nur durch diese beiden, auch noch durch andere Traumatherapeuten und Heiler, das war wie, ja, das probiere ich jetzt aus. Ja, so wie ich auch zum Zahnarzt gehe oder zum Physiotherapeuten regelmäßig, ja, so war es auch möglich, bestimmte, wie soll ich das nennen? Das waren keine Belastungen in dem Sinne mehr, aber bestimmte psychische Belastungen zu erlösen und Anteile in der Psyche zu befreien, und das integrierte sich als Lebensenergie in das Leben dieser existierenden Form. So. Das ist jetzt meine Erfahrung mit dem Ganzen, dass man vor, während und nach Erwachen kann man am Nervensystem arbeiten, auch nicht nur mit diesen Methoden, auch mit, was ich nach wie vor praktiziere und auch lehre, mit dem Tibetan Pulsing zum Beispiel und anderen Heilmethoden. Man kann vor, während und nach Erwachen in Fallen fallen und das so schnell wie möglich erkennen und entsprechend innehalten. Man kann vor, während und nach Erwachen heilende Werkzeuge einsetzen. Und was, du hast auch erwähnt, es wird dann gesagt, ja, ich muss ja erst noch da an mir arbeiten, da würde ich dann, also das ist, das sagen viele, ne? Da schlage ich dann vor, warum nicht erst aufwachen? Du kannst dann immer noch an deinem Kram arbeiten, wenn du meinst, dass das nötig ist. Ja, warum nicht aus einem befreiten Leichtigkeit heraus an Notwendigkeiten arbeiten? Dem steht ja nichts im Weg. Ich habe auch zum Beispiel gehört von einem Satsang-Lehrer, nach Erwachen gibt's kein Karma, nach Erwachen gäb's kein Trauma. Da stimme ich so als Formel gar nicht mit überein. Das ist zu verwirrend. Ja. Auch das ist nachvollziehbar auf seine Weise, aus Sicht der objektiven Wahrheit. Die ist aber denn auch losgelöst von der Bedingbarkeit dieser körperlich-geistigen Existenzform. Ja. Und Trauma und auch karmische Einflüsse, was immer es ist, das beeinflusst diesen Körper-Geist-Apparat. Und wir können und müssen nichts tun, um das Buddha-Wesen oder das Kernwesen oder unsere wahre Natur oder das eigentliche Selbst, wie immer du es nennen willst, um das zu befreien. Dem müssen wir nichts mit, damit müssen wir nichts machen. Das ist komplett, wie es ist. Und es ist schon vorhanden die ganze Zeit. Wir können an diesen Überlagerungen arbeiten. Ja. Und welche Entschuldigung der Mind benutzt, um lieber noch mit irgendwas beschäftigt zu sein, das spielt an sich keine Rolle. Es kommt für jeden der Zeitpunkt, wo man das, ich will frei sein, wo das einfach oben an die Spitze des Mind gestellt wird oder sich selber dahinsetzt. Ja. Und ansonsten ist jede Entschuldigung gerade recht. Es wird ja auch als Entschuldigung benutzt. Ich werde immer noch wütend. Das ist der Beweis, dass ich keine Buddha-Natur sein kann. Oder ich fühle immer noch Trauer oder ich habe immer noch Mangelgefühle oder sonst irgendwas. Das ist die Tendenz. Alles, was zum Menschsein dazugehört, als untauglich zu erklären, für den befreiten Geist, das befreite Herz, für die Buddha-Natur. Das würde dann aber bedeuten, dass die Buddha-Natur sowas wie ein ich weiß nicht, sowas wie ein Gemüse ist, wobei ich jetzt nicht das Gemüse beleidigen möchte. Ja. Es ist Buddha-Natur, die dieses Menschsein erfährt, mit allen Schattierungen und allem Auf und Ab. Und Trauma und Entwicklungstraumastörung, sofern ich mich selber als Beispiel ansetzen darf und kann aus meiner Sicht, das steht der Realisation von Wahrheit nicht im Weg. Es steht auch der Realisation von Stille nicht im Weg. Und es ist immer ein individuelles Päckchen, was jeder von uns auszupacken und zu erlösen hat. Okay?
Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr hilfreich für mich. Du hast eben gesagt, jeder hat ein Päckchen zu erlösen. Könnte man also sagen, dass der Weg zurück ein Erkenntnisweg ist? Also es geht um die Frage, haben wir einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen? Wer entscheidet denn, ob Traumatherapie gemacht wird oder nicht oder andere Sachen? Ist es so, also grundsätzlich als Menschsein, ist es ein Erkenntnisweg, innerhalb dessen wir ein scheinbar freien Willen haben, aber jetzt, wie ist es bei dir? Aber im Hintergrund ist das Wissen, dieses Einssein, was sich spielt. Wie ist es bei dir? Wie nimmst du das wahr? Freier Wille, ja, nein.
Das Lachen kommt mit einer Erinnerung von einem recht langen Artikel, aber der ist viele Jahre her im Prisma Magazin, glaube ich, heißen die, über freien Willen. Das war ein Interview damals. Ich empfinde oder erlebe diese Art Kompliziertheit nicht. Der Begriff freier Wille ist schon in sich widersprüchlich, weil was wollen und frei ist ein Widerspruch. Ja, wenn wir das angesichts der Zeit auch im Interview einfach für jetzt dabei belassen können. Ja, es ist eine Frage von Intelligenz im Moment, die sich ganz einfach darstellt in so einem Beispiel wie, wenn da ein verschimmeltes Brot neben einem frischen Brot liegt und du sollst eins auswählen, was du auch noch bezahlen sollst, dann nimmst du das Frische, ne? Alltagsentscheidungen werden von derselben Instanz getroffen, die auch ich sagt und sagt, ich brauche auch jetzt gerade einen Schluck Wasser. Da kommt immer so ein Hüsteln. Und dazu braucht es keinen Identifikationsklebstoff. Das sind einfach Gehirnfunktionen oder Mindfunktionen, die funktionieren. Und das Erleben von, okay, wer ist das, der entscheidet, braucht das jetzt Traumatherapie oder nicht? Oder soll ich jetzt meinen Job, meinen Wohnplatz oder irgendwas wechseln? Diese Fragen, die wir immer wieder alle mal haben, ne? Tatsächlich in einem offenen Stillhalten können die Antworten auf solche Fragen auch aus dem eigenen Innern denn aufsteigen. Das heißt, du wachst morgens auf und du weißt auf einmal, du weißt es einfach, ob Therapie und welcher Therapeut von denen, die du da angeguckt hast. Ja? Wenn das Kopfkarussell um viele verschiedene Fakten kreiselt. Das ist eine Art von Unterhaltungsprogramm, ist ein bisschen so wie bei Netflix rumhoppen, um was zu suchen, was einem gefällt oder wie, ja. Das ist einfach eine Mind-Beschäftigungsaktivität. Die Frage ist gar nicht, ob Wille frei ist oder ob das freier Wille ist, der das dann entscheidet oder nicht. Es ist ein insgesamtes zur Verfügung stehen im Moment. Wach, aufmerksam, verfügbar im Moment und Leben zu dir kommen lassen. Wie du bist der Anfänger in diesem Moment. Das bedeutet, da ist die Unschuld von einem Kind gepaart mit dem Wissen eines Erwachsenen. Das Wissen kannst du auch anwenden in dem Moment, wo es gebraucht wird. Der Mind will immer sein ganzes Wissen benutzen, um das, was als nächstes kommt, schon vorab in den Griff zu kriegen. Der ist zukunftsorientiert. Ja? Im Moment erfährt Bewusstsein Erfahrung, erfährt Bewusstsein auch Entscheidung treffen, wie zum Beispiel, möchtest du einen Tee oder einen Kaffee und du weißt, du willst einen Tee. Und dann sagt etwas im Mind, ich habe eine Entscheidung getroffen. Aber die Tatsache, dass Tee bevorzugt wird, wer hat das gemacht und ist da überhaupt einer, der irgendwas gemacht hat? Ja? Ob es eine Notwendigkeit gibt, man kann spielerisch umgehen mit solchen Fragen und Ansätzen. Und es gibt keinen Schritt für Schritt richtig oder falsch machen Rezept, wo am Ende dann Aufwachen oder Buddha-Natur bei rauskommt. Die Bereitschaft spielt eine ganz große Rolle. Bereit zu sein fürs Unbekannte, fürs Nichtwissbare, das ist die Einladung. Und das Universum hört zu. Das Leben hört zu. Das wartet ja quasi drauf, dass es nicht mehr durch so viele Filter von Entstellung gefiltert wird. Das ist eine einfache Sache. Ja, und sowas wie freier Wille, ich muss eigentlich jedes Mal lachen, wenn ich freier Wille höre. Ich bin informiert, wie der Begriff philosophisch und sonst wie definiert wird. Und persönliche Freiheit ist eine feine Sache. Und wir haben alle in den Covid-Zeiten erfahren, wie sich das anfühlt, wenn persönlicher Freiraum plötzlich sehr stark eingeschränkt wird. Ja. Und doch tastet das nichts von dem an, was im Innern vorwährend und nach dem Leben in dieser Form frei ist. Und das möchte man natürlich gerne greifen, wissen und haben. Und all das geht nicht, aber du kannst es sein. Und du bist es schon.
Eine letzte Frage, Adima. Und vielen Dank, das war wieder sehr hilfreich für mich. Bei mir ist es so, dass wahrgenommen wird, dass die Handlungen nicht von mir ausgeführt werden. Wenn ich jetzt rede, höre ich meine Stimme und merke, wie das so von alleine rausfließt. Und so ist es auch bei Entscheidungen. Aber trotzdem ist komplett die Isabella da. Die Isabella ist vollkommen identifiziert mit sich und sagt, solange dieses Einheitsbewusstsein nicht ist, also, dass alles eins ist, dass ich hier das Laptop bin und so alles dieselbe Energie spürbar ist, diese Energie, ist es nichts. Ach, du wirst es nie schaffen, du hast so viel Baustellen. Das ist das, was hier passiert. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das wäre also mehrere Abende füllendes Programm. Das ist sehr herausfordernd, Isabella, das in eine kleine Form zu bringen. Woher weißt du oder wie kannst du überhaupt wissen, dass Isabella voll identifiziert ist? Das musst du jetzt nicht, ich gebe dir das als Untersuchungsfrage. Ja? Was soll das überhaupt sein und wie stellst du das fest? Und dann auch die andere Seite, das Einheitsbewusstsein, the oneness, ne, the oneness consciousness. Weißt du, was es ist oder nicht? Okay. Und dann, und guck dir die Absurdität an. Du sagst ganz ehrlich, du hast keine Ahnung, was das ist. Aber du behauptest auch, du weißt, dass du es nicht bist. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Etwas, das wir nicht kennen, davon können wir auch nicht behaupten, ich weiß, dass ich das nicht bin. Das, siehst du das? Das sind alles Vorstellungen. Also ich möchte nicht mein Laptop sein. Das ist das falsche Objekt zur Untersuchung für Einheitsbewusstsein. Obwohl ich manchmal glaube, dass mein Computer sich besser auskennt als ich. Aber Isabella, wenn du schaust, wo hörst du auf in diesem Moment? Und wo fange ich an? Und auch die anderen in diesem Meeting hier. Wo hörst du auf? Inklusive die Klänge, den Klang der Stimme, die Fähigkeit zu hören. Das ist ja eine Schwingung, eine Vibration. Wo hört irgendeiner von uns auf und die anderen fangen an? Ja. Ich finde das eine schöne meditative Frage. Und dann auch eben entschlossen sein, diesen das aufzugeben, dieses ich weiß, dass ich das nicht bin und so.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne. Und je länger wir hier zusammen sitzen, umso mehr spüre ich euch auch etwas durchaus Individuelles. Der Bildschirm hat sich jetzt die ganze Zeit nicht geändert und die Schwingungen, die sich übertragen durch das Erscheinen der Form und auch von denen, die gesprochen haben bisher. Und Radha, deine Art zuzuhören berührt mich. Ich schaue kaum dahin auf dein Bild und spüre, ja, zum Beispiel. Und das Interesse, die Offenheit, ihr seid alle, wow, wach offen hier. Und es macht Spaß, mit euch zu sprechen. Okay. Ich habe Corinna, glaube ich, abgeschnitten gerade.
Ja, Adima, ich bin auch sehr berührt. Und ich freue mich auch total, dass du zugestimmt hast zum Interview. Ich habe deine Videos ja schon vor 10, 12 Jahren auf JetzTV gesehen. Und seitdem kam nichts mehr dazu. Und da dachte ich, jetzt müssen wir mal was machen. Und ich finde auch, dass deine Lehre, wenn man so will, oder dein Teaching sich in all den Jahren überhaupt nicht verändert hat. Also ich war ja auch bei Zoom-Meetings jetzt kürzlich bei dir dabei Und die Ausstrahlung und das, was du mitteilst, ist genauso wie früher. Und das ist für mich was Beruhigendes, weil mir das auch zeigt, dass deine innere Wahrheit sich nicht verändert hat. Die ist, habe ich den Eindruck, immer gleich geblieben. Wie siehst du das? Oder findest du, dass bei dir auch eine Entwicklung noch stattgefunden hat?
Wow, das ist interessant. Weil in jedem anderen Zusammenhang würden wir ja jetzt ja, keine Entwicklung, nichts verändert in 12 Jahren oder 15. Wir sind ja auch so konditioniert, ne, dass das immer weiter fortschreiten, immer weiter entwickeln und so. Und ich schaue gerade, es gibt keine grundlegende Verschiebung in Hinblick auf Wahrheit. Es kommt mir so vor, als wäre eine Leichtigkeit noch leichter und eine Freude noch größer, obwohl es damals schon die volle Leichtigkeit und die volle Freude auch war. Dankbarkeit scheint zu wachsen. Und die Abstände, in denen, wie soll ich sagen? Komplett vergessen wird, was auch Vergangenheit war. Ich kann mich an derart viele Einzelheiten erinnern, wenn das angesprochen wird. Aber Entlastung ist auch noch, scheint noch mehr geworden zu sein. Das Rückbeziehen, was der Verstand auch so automatisch macht auf Vergangenes, das nennt man Erfahrung, ne? Das nennen wir Erfahrung. Das ist alles aus der Vergangenheit. All das weniger und weniger geworden zu sein scheint. Ich drücke das extra so aus, weil ich glaube, dass das eine sehr, nicht eine Illusion ist, aber ein ganz relativer Eindruck einfach. Ja, grundlegend, naja, kann sich an sich nichts ändern. Es ist vielleicht, die Fähigkeit, schwierige Zeitgenossen in Mitgefühl um mich haben zu können, die ist gewachsen. Das hat jetzt mit den relativen Fähigkeiten des Körper-Geist-Apparats zu tun. Es wird weniger bewusste Alleinzeit gebraucht, obwohl ich die immer noch nach wie vor sehr gerne mag. Aber um das System in Balance, in Ruhe zu halten, anscheinend oder offensichtlich ist eine Fähigkeit gewachsen, die schwierigen Zeitgenossen in Ruhe, ohne Reaktionsstörung drumherum haben zu können. Wobei ich natürlich auch zugegebenermaßen in einem Land lebe, in meinem Bundesstaat sind 3 Millionen Leute circa und der Bundesstaat ist so groß wie Europa. Also die Dichte ist sehr weit, ja. Das heißt, diese Art kollektiver Mindmasse, wie ich das aus Europa erinnere, das ist hier auch leichter und anders. Ich werde beobachten, wie es ist, wenn wir mal wieder nach England oder Deutschland zu Besuch kommen, ob es dann da für mein System schwieriger ist, das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es einfach tatsächlich an den Umständen.
Ja, es klingt für mich so, dass dann halt Muster ausgelaufen sind, die vielleicht vorher noch stärker waren und dann von selber auslaufen mit der Zeit.
Möglicherweise ja. Ja, da fällt mir auch zu ein, ich habe die Quelle dazu nie in einem Buch gefunden. Ich habe es als mündliche Überlieferung immer wieder gehört, dass Buddha gesagt haben soll, wenn Erwachen passiert, dann muss es also quasi über 50% von dem ganzen Kram, der erlöst werden muss. Und dann kann der Rest sich abwickeln. Oder ich habe so gern das Beispiel gemacht mit der Eieruhr, meine wunderschöne Buddha-Eieruhr. Das war so ein kleiner Buddha mit so einem Eieruhr aufziehen und dann tickt das ja und dann klingelt's und das hören wir alle. Und dann ticken diese altmodischen Eieruhren, die ticken dann nach. Ja. Und das ist ein Abwickeln. Das Klingeln steht für das Aufwachen, für das, wenn du es hörst, da wachst du auf und kannst nicht mehr zurück zu Square One, zum ganz zum Anfang, wieder alles wiederholen und wickelst Sachen ab. Das System wickelt Sachen ab, das Nervensystem wickelt Sachen ab. Der Mind kommt mit gewohnheitsmäßig mit irgendwelchen Vorschlägen und es wird sofort die erscheinen und indem sie erscheinen, verschwinden sie auch schon wieder, weil es alles Unsinn ist. Na, man muss sich da nicht mehr dranhängen oder überhaupt damit beschäftigen. Und auch im Emotionalen und im Psychischen, es kommt drauf an, dass du auch die, man muss auch die Gelegenheit haben, bestimmte Dinge wieder erfahren zu können. Wenn die Auslöser nicht passieren, wenn der Trigger nicht gezogen wird, dann wissen wir nicht, wie wir auf eine bestimmte Situation reagieren würden. Ja? Und in Abgeschiedenheit oder in Stille in Natur, vollkommen ungestört und sehr glückselig zu sein, das ist ja relativ einfach. Und dann ist immer die Frage, wie sieht's aus auf dem Marktplatz des Alltags? Und in den verschiedenen Rollen, die wir da auch haben. Ne? Soziale Rollen, biologische Rollen, berufliche und so weiter.
Ja, vielleicht kann ich da anknüpfen.
Ja, ich habe nichts. Ja, knüpf mal an.
Weil du vorhin sagtest, du merkst zum Beispiel, wenn du durch den Supermarkt gehst, wenn da Schwingungen oder so Konzepte vorherrschen, irgendwie als Energie. Und ist das so, dass dein System dann automatisch einen Ausgleich vornimmt oder bleibst du ganz für dich? Oder merkst du, dass irgendwie ja so eine Art Heilung von dir ganz von selbst geschieht? Weil du machst ja auch heilerische Arbeit.
Die Frage ergibt sich nicht, weil die beste Art, es zu sagen, ist, ich bin in dem Moment auch diese Menschen, deren Angst, deren Besorgnis, diese Schwingung. Es ist wie, das ist auch integriert als mein Sein. Da ist in dem Sinne keine Trennungseinheit auf einem Abstand, die dann was ausgleichen muss, damit es wieder in die Mitte findet, sondern in dem ich auch das bin, ist es schon hier jetzt in der Mitte. So. Und dennoch, und das war ein bisschen schwierig zu lernen oder nicht schwierig, sondern das musste sich auch selbst erklären durch das Nervensystem, dennoch ist ein Gibt es ein zu viel oder es gibt Belastungs- und Überlastungsgrenzen für diesen Körper-Geist-Apparat? Der ist nicht unbegrenzt belastbar. Ja? Also in dem Erleben, in dem Moment, wenn da denn 4, 5 Hausfrauen da im Gang stehen, wo der Tee und der Kaffee ist und ich gehe da Tee holen, ja, und spüre da, dann ist es auch mein Sein. Das muss nicht geurteilt werden, das muss nicht therapiert werden, ich mache da nichts mit. Und es bleibt auch eine Weile im bewussten Erleben, ist es da, im Weitergehen, ja. Ich stoppe die Zeit nicht, ich wünsche es auch nicht weg oder was auch immer. Und ja, es gibt auch eine Einschätzung von zu viel. Denn der Körper-Geist-Apparat, das Körpersystem, die Organe, das Nervensystem, der alternde Körper vor allem, der reagiert anders auch in Bewusstheit. Der reagiert auf bestimmte Einflüsse. Da muss man sich aber dann auch vorab keine Sorgen drüber machen, wie das denn ist. Das erklärt sich dann von selber. Und es hat etwas eine Weile gebraucht, bis ich verstanden hatte, dass ich in dem in Frieden sein mit dem, was ist, was real war und ist, musste ich dann lernen, bestimmte Grenzen zu setzen. Weil das System dauernd die Alarmlämpchen angemacht hat von Überlastung. Ja, und weil das Normale, angefangen von ich fühle mich krank oder ich will das nicht haben, diese Reaktionen waren nicht mehr da. Das ist so, dass man quasi bestimmte psychosomatische Reaktionen, die vorher vielleicht sogar über identifiziertes Ego abgewickelt wurden, die muss man mit einer intelligenten Verhaltensweise auch quasi ersetzen. Das lernt man zwangsläufig von selber. Deswegen ist das auch so schwierig, wenn Leute versuchen, Erwachen zu definieren und zu analysieren, weil wir sind alle ganz normale, limitierte, kleine Menschwesen, die im Alltag auf bestimmte Dinge reagieren und reagieren müssen, bestimmtes Verhalten haben. Und wenn man das dann mit so einem Katalog von irgendwie, was die alle nicht haben sollten, vergleicht, ja, das ist gar nicht möglich auf Anhieb. Wenn du längere Zeit neben jemand verbringst und feststellst, oh, irgendwie ist die Person immer friedlich oder strömt was Friedliches aus, da gibt's vielleicht ein Anzeichen, aber aus Alltagshandlungen und Entscheidungen heraus. Manchmal mag ich das gern, wenn Leute beschließen, dass ich auf gar keinen Fall erwacht sein könnte, weil ich im Supermarkt mit der Einkaufsliste umherlaufe, ja, oder sowas. Und das entspannt die dann. Das ist besser, als wenn die jetzt hochfliegende Erwachensprojektion. Das ist für mich angenehmer.
Ja. Ja, mich entspannt das auch. Und mich hat auch vorhin was entspannt, als du gesagt hast, dass du ja selber oder angedeutet hast, dass du wohl eine schlimme Kindheit hattest oder Kindheitserfahrung hattest. Und trotzdem stand das dem nicht im Weg. Entspannt mich, weil ich sehe, dass das eben nicht verschlossen ist und auch für mein Mutterthema, was ich ja auch gerne immer anspreche, mit meinem Kind auch die Verantwortung nicht so stark spüren zu müssen, weil das Kind letztendlich ein eigenständiges Wesen ist, was sich sowieso irgendwie entwickelt und ich vielleicht auch manchmal im Weg stehe, durch meine Anforderungen es richtig machen zu müssen oder sowas. Ne? Also ich suche da manchmal immer noch nach einer Befreiung für, ich muss es richtig machen, damit was Gutes daraus wird. Was bei dir ja offensichtlich bei deinen Eltern nicht so der Fall war. Und trotzdem kann man jetzt ja sagen, dass was Gutes draus geworden ist.
Die waren in aller Schlichtheit ausgedrückt, die Multimega-Versager in jeder Hinsicht. In dem Entwicklungstrauma-Störungsbuch, nein, wie heißt das? Sorry. Entwicklungstrauma heilen heißt das auf Deutsch. Da sind so Listen drin. Da gibt es 5 klassische Typen von, welches Trauma kann man gehabt haben und wie wird das kompensiert? Und davon habe ich ganz klar und deutlich 4 und das 5. auch so etwas. Ja? Also die haben das voll Programm von Versagen abgeliefert in jeder Hinsicht. Mit jeder Art von möglichem Missbrauch. Und schau mich an. Und es gab auch Ausgleichendes, auch in meiner Kindheit. Durch andere Menschen hat sich das ausgedrückt oder durch die Tatsache, dass ich musizieren und tanzen konnte und. Ich habe ein bisschen auch darüber geschrieben in meinem Buch mal. Es gibt's noch auf jeden Fall als E-Book. Nicht die Einzelheiten, das ist tatsächlich nicht notwendig. Die muss man nicht breit treten. Und damals kamen Leute auf die Idee, man muss eine traumatisierte Kindheit haben, um aufzuwachen. Muss man auch nicht, möchte ich an der Stelle ganz laut und deutlich auch sagen. Denn was sich zeigt, ist, dass wirklich nichts von der vorherigen Lebensgeschichte, nichts davon hat das Erwachen provoziert oder verhindert. Nichts davon. Keine Umstände, keine Zustände, unsere astrologische Sache nicht, unser Human Design, unser Enneagramm-Fixierung, nichts davon. Ja? Und auch nicht Trauma. Diese ganzen Landkarten, die können wir benutzen als Dharma-Glocke, nenne ich es immer, um uns zu erinnern ans Hier und Jetzt. Kann man solche Systeme und Landkarten wirklich gut benutzen? Mache ich auch gerne und nach wie vor und auch in den Sitzungen fließt das ein. Aber das sind alles keine maßgeblichen Erschwernisse oder Befreiungen auf dem Weg. Und für deinen Sohn, ich glaube, der hat Glück mit einer sehr ehrlichen Mutter. Da gibt's ja kein richtig und falsch. Wenn du bist, in einer wachen, offenen Ehrlichkeit, so gut es geht in jedem Moment und du wirst auf keinen Fall auch nicht nacherwachen, bist du auch nicht perfekt. Ja.
Ja. Ich glaube, da ist an dieser Stelle erstmal gut. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich lasse mal die Rate reden.
Okay. Ja, ich hatte mich gefragt, ich habe schon lange darüber nachgedacht, eine Tibet-Impulsing-Sitzung mal zu nehmen. Machst du das? Arbeitest du damit auch noch online oder nur vor Ort?
Beides und Tibetan Pulsing ist im Kern und an sich eine Körperenergiearbeit. Ja? Je nachdem kann ich dir da, wo du lebst, qualifizierte Sitzunggeber empfehlen. Was ich online mache, ich benutze das Augenlesen ist toll online. Das ist ein spezifisches Augenlesen im Zusammenhang dieser Arbeit, in der holistischen Sicht dieser Arbeit. Das ist online deshalb toll, weil wir beide dein Auge auf dem Bildschirm dann sehen. Das braucht ein Eye-Foto. Es gibt dazu eine Anleitung, wie man jetzt, man kann jetzt diese Iris-Fotos mit dem Smartphone machen und die Qualität ist wirklich gut genug. Das biete ich online an und beziehe das in Sitzungen mit ein. Und es gibt auch einen Kurs, der ist allerdings für die ausgebildeten Pulser. Das ist ein fortgeschrittener Wissensauffrischen-Kurs und Anleitungen. Mit Anleitungen helfen, wie man Sitzungen gibt und so weiter. Das ist wie so eine Supervision, nennt man das normalerweise, ja. Also die eigentliche Arbeit, die wunderschön ist, das ist Körperenergiearbeit mit Akupressur und Musik und Klang. Und das kann ich dir in einer E-Mail oder wenn du dich im Telegram, WhatsApp, Signal, wir sind überall, wenn du dich da verbindest mit der australischen Mobiltelefonnummer. Das ist die mit der 4 vorne, also 614 irgendwas, 490. Dann kann ich gucken, weil ich die Liste von den qualifizierten Leuten weitgehend habe, wenn dich das interessiert. Wo bist du denn?
In Berlin.
In Berlin hatte ich letztes Jahr 3 Anläufe. Ah, das war noch während Lockdowns. Mhm. In Berlin sind ein paar Leute mit Erfahrung. Gut.
Ja, ich werde dir einfach nochmal schreiben. Gut. Und dann habe ich mich noch gefragt, ob immer die Menschen, die zu dir kommen, ob die immer ähnliche Probleme haben. Also ob du da irgendwie Parallelen siehst oder Strukturähnlichkeiten oder...
Oft haben alle die gleichen Fragen in den Einzelgesprächen oder Themen, so dass ich dann denke, die sollten doch besser alle zum Satyamitra-Meeting kommen. Und nein, das Individuelle ist deshalb so hilfreich, weil es individuell zugeschnitten werden kann, weil ich dann auch nicht so sehr auf die Fragen antworte, als auf die Person und deren Schwingung und dem, was mit denen und in deren Leben gerade passiert. Es ist eine andere Integration. Ich finde es nach wie vor hilfreich und wunderbar, auch einzeln zu arbeiten. Und ja, untereinander ähnelt es sich und oft ähnelt es meinen Lebensthemen. Wenn wir umgezogen sind, dann kam die Leute mit dem Umzugstrauma. Ja. Also, an der Stelle ist immer, ja.
Genau, ich hatte mich nämlich gefragt, wenn du in der Osho-Sangha vor vielen Jahren eben lebtest, ob du da schon die gleichen Fragen gehört hast als Schüler wie heute als Lehrer sozusagen.
Ja. Im Grunde ist es ja, was ist mit mir verkehrt? Wie kann ich das verbessern? Und dann die letzte hochspirituelle Frage des Egos, bevor es dann aufgibt, ist, wie ist es ohne mich? Und die Beziehungsfragen, die sind noch davor. Vor, wie ist es ohne mich, kommt auch noch ich und meine Beziehung. Und es geht immer um von schlecht nach gut verbessern und dann von gut nach noch besser verbessern. Und das sind so die Kernfragen, die in allen möglichen Variationen kommt das immer wieder vor. Und es kann auf seine eigene Art auch immer, ist es immer wieder frisch. Ja. Und manchmal höre ich Osho im rechten Ohr. Ich sage das dann dazu. Da kommt was von Osho gerade, was ich erinnere. Und die, weißt du, der, das Ansinnen des Bewusstseins im Körper, sich selbst zu erkennen, das ist ja in uns allen vorhanden und ähnlich. Und dann sind da diese ganzen individuellen Unterschiede, die wir haben. Und die ganzen vielen Wege, die das nehmen kann. Und je mehr du stillhältst, umso mehr zeigt sich, dass du auch alle anderen bist. Und dass, wenn du mit dir in Frieden fällst, dann fällst du auch mit den anderen und allen deren Macken und Fehlerhaftigkeiten fällst auch damit in Frieden. Da können im Grunde gar keine neuen Fragen sein. Und ich habe seit die ganzen Jahre, seit Jahren nie was Neues erzählt. Das geht auch nicht. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl von Wiederholung oder gar Langeweile. Das kenne ich gar nicht. Ja.
Ja, vielen Dank.
Oh, danke dir, Rada.
Ja, Adima, ich hätte noch eine Frage, die dich vielleicht überraschen wird. Kannst du dich noch an die Sessions erinnern, die du Muni vor vielen Jahren gegeben hast?
Muni habe ich jetzt, it rings several bells. Ich weiß jetzt nicht, welcher Muni.
Du, der ist der
deutsche Muni?
Deutscher Muni, der jetzt, das muss wohl im Frankfurter Raum gewesen sein. Muni lebt da immer noch in der Nähe von Frankfurt und ist jetzt eben ein anerkannter und erfolgreicher spiritueller Satsang-Lehrer in Deutschland. Und wenn er gefragt wird zu seinem Erwachungsprozess, was ja manchmal passiert, dann erwähnt er immer noch oder gerade besonders Tibetan Palsing und dich, manchmal sogar auch namenmäßig, dass er da fast hunderte von Session bekommen hat und dass das so ein entscheidender Schritt war. Vielleicht hat er die nicht alle bei dir bekommen, aber
ja, das glaube ich nicht.
Von daher,
nicht hunderte.
Ja. Ja, vielleicht auch nicht hunderte, sondern über 100, sagen wir mal so.
Ja.
Ja. Mhm. Weil ich habe lange nichts mehr von Tibetan Palsing gehört. Mich würde interessieren, ist das noch lebendig? Mhm. Gibt's das wird noch angeboten? Gibt's da junge Menschen, die das auch noch machen und lernen? Oder ist es langsam eingeschlafen? Wie würdest du das sagen?
Das ist... Ach, genau zu dem Zeitpunkt, als die Lockdowns uns dann alle dran gehindert haben, da war ein neues Training geplant. Wir hatten auch schon die Flugtickets, also ein Training in Deutschland. Das ist das große Thema und die große Frage. Eine von Diraj's langjährigen Partnerin, die Prabhuta, hat ja auch vor ein paar Jahren, 2018, den Körper verlassen. Die hat bis dahin noch immer regelmäßig in Deutschland ausgebildet. Die Arbeit ist in Deutschland sehr lebendig, auch in anderen Ländern, ist auch nach Russland vor allem getragen worden, Korea, Japan, Amerika. Wir schauen gerade nach Wegen, dass wir genügend Leute haben, die weitergeben und ausbilden können. Ja, nur ist das Ganze sehr komplex und es braucht auch eine Weile Praxis und das wird oft vergessen und gerät so ein bisschen unter den Tisch. Es braucht wirklich die Praktizierenden brauchen die Erfahrung in ihrem eigenen System und es sind jetzt eine Menge Frequenzen, eine Menge Organe, auf verschiedene Art und Weise muss das da durchlaufen. Also wir wurden zum Beispiel unter 480 nachgewiesenen protokollierten Sitzungen gar nicht erst qualifiziert, um als Assistent mit Session geben anzufangen. Und der Weg war ziemlich strukturiert und recht streng aufgebaut. Und es hatte seinen Sinn. Ja. Es verwässert ein wenig manchmal. Es gibt auch Selbsternannte, weil es keinen gesetzlich geschützten Ausbildungsgang gibt, was ja oft der Fall ist bei solcher Arbeit. Und es ist lebendig und es gibt an sich in allen großen und auch vielen kleinen Städten, gerade in Deutschland, gibt es Pulser, die Arbeit gut machen als Sitzunggeber. Und wir schauen jetzt, hoffen, planen, dass auch noch mehr Trainings wieder ins Leben gerufen werden. Für Sudeva und mich ist das in England, dass wir ab 2023 ein Ausbildungstraining dort auf die Beine stellen. Wir werden sehen, ob es passiert. Das könnt ihr dann auf der Website rausfinden. Ich halte die Arbeit wirklich für ein Juwel. Hatte auch eine natürliche Pause darin und damit einfach Umstände halber in meinem Leben damals, nachdem das ursprüngliche Tibetenhaus sich auch in alle Winde und Richtungen verteilte und der Lehrer gestorben war. Da gab's sowas wie ein natürliches Pausieren zur Bewältigung all meiner Themen zu dem Zeitpunkt, wo ich auch gewählt hatte, zu dem Zeitpunkt nicht als Sitzunggeber zu arbeiten, weil ich das Gefühl hatte, ich war nicht in der richtigen Verfassung. Ja, mein ganzes Leben hat zusammengebrochen und die Zukunftspläne gleich mit. Und nach ein paar Jahre, 2, 3 Jahre, auch nach dem Shift, der dann passiert ist, erstrahlte der Kern der Arbeit und um was es da eigentlich geht, wie das Nervensystem da unterstützt wird und auch unterstützt werden kann, weil das Pulsen uns assistiert, genau im Moment jetzt hier, während das ganze Körper-Geist-System entspannen kann und dann Prozesse in Gang kommen im Nervensystem, die hilfreich und heilend sind. Also gut, wenn der Moni das auch betont. Freut mich sehr zu hören. Und ja, wir arbeiten dran, dass die Arbeit nicht mit unserer Generation ausstirbt. Ja, das hören wir öfter von den etwas Jüngeren. Ihr sterbt jetzt alle. Sind ja auch schon einige gegangen inzwischen. Also wir tun unser Bestes, aber es kann nicht alles online übermittelt werden. Das ist nicht im Sinne der Angelegenheit. Es gibt Veröffentlichungen, die sogar rausgeben, wie man das macht. Das halte ich für sehr verwirrend bis hin zu irreführend, weil das eine Energiearbeit ist, die über Bewusstheit und Liebe funktioniert. Und das lässt sich nicht mit, du musst da 10 Minuten hier hindrücken und dann 5 Minuten da hindrücken. Das kann man so nicht wirklich übermitteln. Das muss erfahren werden und schwingen im Raum, in Gemeinsamkeit, im Miteinander teilen, wo der Puls dann eben auch fließen kann.
Magst du generell noch was über deine Angebote, vielleicht auch speziell in deutscher Sprache, sagen, die jetzt die du jetzt machst?
Ja, danke, mache ich gerne. Also auf Deutsch gibt es die Einzelsitzungen und regelmäßig immer am ersten Sonntag im Monat um, zurzeit ist es 11 Uhr deutscher Zeit, gibt es das Satyamitra-Treffen. Satyamitra heißt Freunde in Wahrheit. Ich habe irgendwann sozusagen die Satsangs so genannt. Freunde, die in Wahrheit teilen. Satyamitra. Der Name kam in einer meditativen Vision vor einigen Jahren schon, wo ich Osho gefragt habe, was hat denn meine Arbeit für einen Namen? Und da kam Satyamitra, Freunde in Wahrheit. Und das ist regelmäßig jeden Sonntag, nee, nicht jeden Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat. Im Mai war es ausgerechnet dann mal verschoben als Ausnahme, aber normalerweise erster Sonntag im Monat. Man kann mit, Subscription auf Deutsch? Newsletter abonnieren. Ich schicke den Link im Newsletter rum. Das ist sehr unkompliziert und das Hereinkommen in Zoom hängt auch nicht ab von einer Vorabbezahlung, obwohl ich alle um eine kleine Spende bitte. Das kann man zu jedem anderen Zeitpunkt auch machen. Also Newsletter abonnieren auf der Website. Meine Website ist mitten im Relaunch. Ich arbeite auch heute vor dem Interview mehrere Stunden. Die neue Website wird sehr schön. Ist noch nicht ganz fertig, vor allen Dingen noch nicht in der Zweisprachigkeit. Die jetzt laufende Website, die sieht ein bisschen aus den Fugen geraten aus. Aber das ist nur optisch. Alles funktioniert. Und da sind auf jeder dritten Seite ist irgendwo der Link zum Newsletter abonnieren. Natürlich dann in der deutschen Version, um den deutschen Newsletter zu bekommen. Auf der Startseite ist unten so eine kleine Auswahl mit Icons, Zoom, Satyamitra Meetings und andere Sachen. Die anderen Online-Angebote sind auf Englisch. Für die, die genug Englisch können, man kann dann auch mal reinkommen und etwas fragen auf Deutsch, aber es kommt drauf an, auch wie viel Teilnehmer in den jeweiligen Kursen sind, ob wir das zeitlich dann hinkriegen mit dem Hin- und Her-Übersetzen. Weil ich habe keine extra Übersetzer, die in eure Kopfhörer kommen würden. Das haben wir noch nicht. Ja, das ist das Angebot auf Deutsch. Ich denke, ja, das ist es. Sessions und die monatlichen Meetings.
Adima, du hattest mir so ein kleines Video geschickt, wo du auch sagst, dass du planst, eben nach England und nach Deutschland zu kommen. England wissen wir jetzt schon, was du da ungefähr anbietest. Und wie sieht das aus für Deutschland? Hast du da schon irgendwie was geplant?
Oh, was immer möglich ist. Also Freunde in ziemlich in der Mitte von Deutschland oder nicht allzu weit weg von Frankfurt, die freuen sich schon, wenn wieder Satsang in der Yogaschule wäre. Ja, und gerne folge ich da Einladungen. Das ist eventuell gibt's dann da auch ein Pulsing-Training und auch in England Satyamitra oder Satsangs. Satsang-Meetings, das ist, dem steht nichts im Wege. Wenn wir darüber fliegen, dann ja auch für, nicht nur für 3 Wochen, das lohnt sich nicht bei den langen Flügen. Und würde mich auch sehr freuen, auch euch in Person zu treffen. Es sind einige, die ich jetzt immer wieder online gesehen habe, immer bis hierhin. Manchmal stellen wir uns und tanzen am Schluss. Ja, freue mich sehr. Da bin ich recht zuversichtlich, dass das bald auch passieren kann. Weil das ist ja nicht nur in meiner Hand, das zu wollen, sondern auch, dass es dann von den Umständen her klappt mit den Reisebestimmungen und Erlaubnissen und so weiter.
Ja, Frage ans Team. Hat jemand noch eine sehr dringende Frage, die noch passen würde, oder soll man es dabei jetzt belassen? Ja, gut, dann Adima, vielen, vielen Dank für das schöne Interview. War wirklich berührend, wieder mit dir in Kontakt zu sein. Danke.
Ich schaue jetzt mal auch mal einmal scharf. Mit Brille. Ich danke dir, Devasitu. Es geht mir auch so, da ist die Berührtheit in der Verbundenheit mit euch allen und dann mit Devasetu auch schon so eine lange Weggefährtenschaft. So schön, dich zu sehen, Devasetu. Ich freue mich. Isabella, Nagis, Corinna, Rada. Danke euch.
Danke.
Dankeschön.